Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger.
Er reiht sich ein in eine exklusive Liste an erfolgreichen und international positionierten oberösterreichischen Komponisten und Dirigenten. Thomas Doss ist mein heutiger Gast im Oberösterreich ungefiltert Podcast. Wir sprechen natürlich über Musik, die Muse und über Privates. Herr Doss, herzlich willkommen.
Hallo, danke schön für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, dass ich da sein darf.
Eins vorweg, gehen wir zum kommunikativen Du über?
Sehr gerne.
Das freut mich. Bist du ein waschechter Oberösterreicher?
Bin tatsächlich ein waschechter Linzer. Habe lange in der Innenstadt gewohnt und mein Wunsch war aber immer so ein bisschen ins Ländliche raus und dem bin ich dann gefolgt. Also seit 20 Jahren wohne ich in der Nähe von Linz.
Wie war deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen im Theaterhaus in der Karl-Wiese-Straße. Mein Vater war Gründungsmitglied im Bruckner-Orchester und war dort praktisch ansässig, beziehungsweise meine Eltern. Und das war ein Haus, das kann man sich so vorstellen, mit Sängern und Regisseuren und Schauspielern, mit dünnen Wänden und teilweise gar keine Wände, also mit Teppiche. Und wir haben da im obersten Stock gewohnt und ich war praktisch also permanent an einem akustischen Wahnsinn ausgeliefert. Mein Vater hat dann zusätzlich auch noch seine Schüler privat unterrichtet in einer 60 Quadratmeter Wohnung. Und das war praktisch meine Kindheit, also in einer totalen Musikerblase. Und von den sozialen Kontakten war es aber dann ein bisschen mager, weil wir da in dieser Karl-Wieser-Straße einfach kaum Kinder hatten. Und ja, ich war da wirklich so isoliert und bin halt einfach so aufgewachsen mit dem Verständnis, das ist alles normal, was da passiert.
Hat dich das schon so geprägt, dass du wusstest, du wirst Musiker, Komponist, Dirigent?
Nein, definitiv nicht. Also das war für mich einfach so logisch wie die Muttermilch. Und ich habe lange nicht gewusst, wo es hingeht, also auch dann schon in Teenagerzeiten. Aber ich kann mich erinnern, ich habe immer Musik gehört. Also ich habe immer ein Orchester gehört. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel zwei Tage vor meiner Geburt meine Mutter noch im Landestheater war, wo mein Vater spielte und den Rosenkavalier gehört hat. Und am Tag der Geburt ist dann tatsächlich also einer in den Orchestergraben gelaufen, wie mein Vater gespielt hat und geschrien, Dost, du hast einen Burm, mitten in die Vorstellung rein. Und das ist eben, ja, das war eben diese Realität, wo ich aufgewachsen bin.
Welche Ausbildung hast du denn genossen?
Ich bin nach dem Musikgymnasium, das habe ich nicht fertig gemacht, aber ich habe eine wahnsinnig wertvolle Zeit dort erleben dürfen, auch darüber hinaus dann noch, war ich dem Musikgymnasium sehr verbunden, in der Ära Sulzer und Möst. Und das war für mich eigentlich eines der prägendsten Sachen, die ich eigentlich als junger Mensch erlebt habe, was die Musik betrifft. Ich bin dann praktisch in der 6. Klasse ans damalige Bruckner Konservatorium gegangen und habe dann ein Jahr ein Vorstudium absolviert und bin dann eigentlich vor dem erlaubten Alter dann in die Pädagogik eingestiegen. Also mit 17 habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht für Posaunenstudium und habe danach, also schon mit 19 abgeschlossen nach 3 Jahren und habe danach mit dem Studium für Komposition und Dirigieren weitergemacht, auch in Linz. Bin dann nach Wien gegangen für Komposition und nach Salzburg für Dirigieren und dann noch ein knappes Jahr nach Los Angeles und dann noch nach Maastricht für ein Dirigierstudium. Ja, und dazwischen habe ich eigentlich schon in der Praxis einfach mein Geld verdient.
Bist du gleich in den großen Konzertsälen gestanden und hast musiziert und dirigiert oder wie können wir uns das vorstellen nach so einem Studium?
Nein, definitiv nicht. Also gerade in den ersten Jahren, ich kann mich noch erinnern, mein allererstes Projekt, ich hatte natürlich große Vorbilder, also im Umkreis und im Dunstkreis im Musikgymnasium war das nicht schwer. Aber ich habe mit 18 oder 19 mein erstes Orchester zusammengestellt und wir haben da ein Konzert initiiert. Das war damals mit der Unterstützung der Jeunesse Linz, das war damals der Fritz Hinterdorfer, das sagt wahrscheinlich nicht mehr vielen was. Der hat mich da sehr gefördert. Und ich habe ein Orchester zusammengestellt, eine Symphonie komponiert und im ersten Teil habe ich mit einer befreundeten Geigerin dann noch einen Mozart gespielt. Und das war mein erstes großes öffentliches Symphoniekonzert mit extrem viel Schweiß und Arbeit, das Ganze irgendwie so auf die Bühne zu bringen, von dem Organisatorischen. Und ich habe eine vernichtende Kritik bekommen, also von einer Zeitung, ich sage jetzt keinen Namen. Und dann eine Woche später eine fantastische Kritik, das war der Baldwin. Ich glaube, der wollte mir dann ein bisschen, der wollte das mich ein bisschen entschädigen, vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war so mein erster Start. Und dann ist es eigentlich gleich gegangen zu einem Dirigentenwettbewerb zum Wiener Kammerorchester nach Wien. Und da habe ich dann das Glück gehabt, dass ich für ein paar Konzerte engagiert wurde. Und das waren so die ersten Konzerte, wenn man gedacht hat, okay, Wiener Konzerthaus, Linzer Brucknaus, cool, das kann jetzt gerne so weitergehen. Dann habe ich noch eine Anfrage gehabt aus München von einer Agentur. Denen habe ich dann zu spät geantwortet, nach 3 Wochen. Die haben gesagt, ja, jetzt ist der Chance vorbei. Das wäre mit dem Münchner Kammerorchester gewesen. Naja, und dann hat es so sehr, sehr mühsam begonnen. Ich bin praktisch dann, muss kurz überlegen, ich bin dann nach Amerika gegangen, noch mir ein bisschen was anzuschauen, auch in Richtung Filmmusik und so. Und habe dann ein Engagement bekommen in Quedlinburg. Das war die ehemalige DDR, also kurz vor Mauerfall. Und das war schon also der Wilde Westen, also das war Wahnsinn. Ich kann mich noch erinnern, ich bin da mit dem Auto hingefahren, 7 Stunden, und es wurde immer furchtbarer, die Straßen immer holpriger, und bin dann eigentlich in Quedlinburg rausgekommen, eine wunderschöne Stadt. Bin dort zum Orchester gegangen, also ich hatte von 3 Orchestern eine Einladung zum Vordirigieren und hatte dort das Glück, dass das Gleiche beim ersten Mal geklappt hat. Also die wollten sofort, dass ich unterschreibe. Und die waren natürlich interessiert, dass sie auch Kontakt zum Westen haben, weil sie sich dadurch erhofft haben, dass sie praktisch ihre Existenzberechtigung absichern. Das war damals in der DDR sehr, sehr dicht gesät mit Orchestern. Also da gibt es jetzt nicht einmal die Hälfte mehr. Und da habe ich dann 2, 3 Jahre verbracht. Und die Konzertsäle dort, also das war schon abenteuer. Also das war nicht annähernd vergleichbar mit dem, was man bei uns als Standard kennt. Aber es war lehrreich.
Bleiben wir mal beim Dirigieren. Ganz ehrlich, bekommt man da eine Muskelkater beim vielen Fuchteln, wenn man da Stunden in einem Konzert steht?
Naja, also es gibt halt Dirigieren und Dirigieren. Also wenn du jetzt im Orchestergraben stehst und eine Wagner-Oper dirigierst, wirst du wahrscheinlich also konditionell mehr gefordert sein, als wenn es ein normales Konzert ist. Und das, was das Dirigieren ausmacht, ist doch in erster Linie so das Kommunikative und Psychologische. Und ja, also das war damals so, ich war 23 und stand vor einem Berufsorchester, war verantwortlich dafür 40 Leute, also unterschiedlicher ethnischer Herkunft, und bin mit Sachen konfrontiert worden, die einfach für mich nicht lösbar waren. Also, und da liegt eigentlich die Challenge. Also es ist mehr eine Hirnkondition, die man da braucht.
Du reist aber nicht mit deinem eigenen Orchester, sondern du stehst dann immer vor einem Fremden. Ist das nicht jedes Mal eine riesige Herausforderung, die dann kennenzulernen, dass die dich kennenlernen, also dass man überhaupt zusammenfindet?
Also das stimmt tatsächlich. Also ich war am Beginn immer sehr nervös, also gerade vor den Proben, vor der ersten Probe, und das war einfach für mich immer so ein bisschen furchtbar. Eben also diese zwischenmenschlichen Ebenen, die Musik selber war es nicht, aber es hat halt da einfach Themen gegeben, auf die wurde man nicht vorbereitet in einem Studium. Oder zumindest nicht in meinen Studien. Aber irgendwann erkennt man dann, und das ist dann sehr viele Jahre später, dass es im Prinzip immer dieselben Mechanismen sind. Also die Menschen ticken im Prinzip immer gleich, und diese gruppendynamischen Dinge, irgendwann kriegt man so ein bisschen ein Repertoire an Tools, wie man einfach mit Menschen umgeht in der Gruppe. Und da habe ich schon gelernt, dass man einfach erstens einmal auf Augenhöhe mit den Leuten arbeiten muss, mit Respekt, mit Freundlichkeit und unendlich wichtig, das habe ich gemerkt, ist der Humor, wenn es einmal ein bisschen brenzlig wird. Aber insgesamt, mittlerweile geht es ganz gut. Also ich mache jetzt nicht mehr so viel wie vor 20 Jahren, aber es ist immer eine wertvolle menschliche Begegnung.
Wie oft bist du jetzt noch so unterwegs als Dirigent?
Nicht mehr so oft, wie gesagt. Also ich habe mich jetzt doch sehr aufs Schreiben verlagert, weil es doch sehr anstrengend ist. Also ich kann mir das aussuchen, bin ich jetzt eine Woche unterwegs. Ich unterrichte ja auch am Landesmusikschulwerk noch. Oder sitze ich jetzt eine Woche und schreibe einen Kompositionsauftrag. Also das eine ist halt sehr isoliert, gemütlicher, und das andere ist halt dann sehr sozial, aber dementsprechend aufwendig, körperlich und auch mental.
Kommen wir gleich zum Komponieren. Wann oder wo küsst dich denn die Muse? Fällt dir das einfach ein, wenn du irgendwo spazieren gehst oder einen Kaffee trinkst? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Genau, das ist diese Frage, die sehr oft gestellt wird. Ja, also das trifft dann wie ein Blitz vielleicht. Also dass man jetzt tatsächlich von irgendwas so betroffen oder getroffen ist, dass man einfach das mitnimmt. Ein Eindruck, das kann sein, ein Straßenmusiker aus Afrika, der da einen Rhythmus spielt, der dich einfach fasziniert. Es kann sein, irgendwo ich kann mich noch erinnern, wie diese chilenischen Grubenarbeiter da vor 10, 15 Jahren gefangen waren. Das hat mich damals auch sehr berührt. Ich habe das dann auch in einem Stück verarbeitet. Es kann im Prinzip alles sein, aber diese Inspiration, sage ich mal, das ist jetzt nicht so die große Leistung. Also eine Idee zu formulieren und aus der was zu machen, das ist das Handwerkliche. Und diese Phase der Inspiration, das ist immer was eigentlich Schönes. Das kann tatsächlich beim Spazierengehen auch sein, aber es ist einfach wichtig, so gewisse Ruhe und Entspanntheit da ist.
Wie viele Kompositionen gibt es denn von dir und welche Art von Musik machst du jetzt eigentlich?
Ich glaube, es sind so über 300 Stücke. Ich kann es jetzt nicht einmal sagen. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Ich bewege mich hauptsächlich im orchestralen Bereich. Also ich mache sehr viel Kammermusik auch. Wie würde ich das jetzt beschreiben? Also im klassischen, konventionellen Bereich eines Orchesters, ob das jetzt ein Sinfonieorchester ist oder ein Blasorchester oder ein Chor oder eine Oper. Es ist einfach eine symphonische Musik. Und darüber hinaus habe ich schon auch Stücke, die in den Jazzbereich gehen. Aber mein Faible ist trotzdem für die klassische, moderne, klassische Musik.
Und du hast ja auch die Filmmusik angesprochen, wo du ja auch ein bisschen reingeschnuppert hast. Gibt's da auch was von dir?
Wenig. Also ich hatte damals das Glück und das Vergnügen, dass ich in Los Angeles über gute Kontakte in die Studios reingekommen bin, MGM, und bei ein paar Produktionen mit John Williams dabei war und ihn und seinen Brüder und das Orchester auch kennengelernt habe, was damals diese Einspielung gemacht hat. Und da hätte ich an und für sich einen guten Kontakt gehabt, um dort anzuknüpfen, aber ich musste zurück, weil ich hatte schon ein Engagement in Deutschland. Und mit dem habe ich also sehr lange gehadert. Mir war damals John Williams jetzt nicht so. Also ich habe schon Star Wars und diese Dinge, aber das war in den 1989. Das war noch nicht so präsent für mich. Und dann habe ich einfach erkannt, das war großartige Musik und auch von der Persönlichkeit. Also das hätte mich schon Das hätte mich schon sehr zart auf Österreich gesagt.
Was steht denn für dich beim Komponieren im Fokus und was willst du auch mit deinen Werken ausdrücken?
Ja, das ist relativ leicht zu beantworten. Also mir ist es doch wichtig, dass es zum Hörer eine Verbindung geben kann und dass der nicht da sitzt und einfach nicht versteht, um was es geht. Also ich möchte da schon was transportieren, was aber nicht heißt, dass ich mich jetzt dem Hörer unbedingt anbieten muss. Es kommt so ein bisschen auf das Forum an. Ich denke mir, wenn ich jetzt fürs Bruckner Fest ein Stück schreibe, für ein doch gebildetes Publikum, dann kann ich einen anderen Label voraussetzen, als wenn ich jetzt vielleicht für ein Dorforchester, ein Musikverein ein Stück mache. Also das ist einfach ein bisschen auch den Umständen geschuldet. Aber es ist immer eine gewisse Art von emotionaler Verbindlichkeit da zum Hörer, zum Orchester. Musiker müssen Spaß haben. Und insofern denke ich, ist es hörbare Musik.
Du schreibst Auftragsstücke, hast du schon erwähnt. Du schreibst aus freien Stücken, unter Anführungszeichen. Wie bringst du das, deine Werke dann an die Abnehmer?
Naja, ich muss dazu sagen, also ich glaube seit 20 Jahren oder noch länger habe ich also wirklich genug an Aufträgen. Also ich arbeite teilweise, ich habe Aufträge 2 Jahre voraus, teilweise sogar 3 Jahre. Das heißt, ich arbeite einfach die Liste ab und es geht sich halt immer gerade raus. Und wenn ich mal wirklich ein Fenster habe, zum Beispiel für einen Wettbewerb für meine Kinder ein Stück zu schreiben, dann mache ich das gern. Aber es ist wirklich so, dass immer was zu tun ist und ich genieße das auch total. Also wenn die Zeit da ist, manchmal ist es vielleicht ein bisschen stressig, aber ich schaue, dass ich die Termine genau einhalte. Also ich bin meistens ein bisschen vor der Zeit fertig, weil ich mag nicht unter Stress arbeiten.
Das heißt, wie lange brauchst du so für ein Auftragswerk zum Beispiel?
Ja, das kommt drauf an. Also auf die Besetzung, auf die Länge, auf die Schwere, also auf die Schwierigkeit, auf die Schwere von der Dramaturgie her. Es gibt Stücke, die entstehen in einem Tag, es gibt Stücke, die brauchen 3 Monate. Also ich bin schon ein bisschen ein Schnellschreiber, aber ich merke schon, also wenn der Workflow da ist, dann geht's dahin und wenn ich beginne zum Nachdenken und mich unter Druck fühle, dann wird's ein bisschen holprig und dann muss ich einfach eine Pause hinlegen.
Wie schafft man, dass man nicht doch immer wieder in denselben Rhythmus oder in dieselbe Richtung komponiert?
Dass man sich selber zitiert, meinst?
Ja.
Ich finde das gar nicht so schlimm. Also es hat in der Musikgeschichte immer wieder Komponisten gegeben, die sich selber zitiert haben. Man muss das mit Vorsicht genießen, aber es ist einfach dann dieser Wiedererkennungswert vielleicht, ob das jetzt Harmoniefolgen sind oder ob das jetzt Rhythmen sind. man kann nicht seine Sprache von Minute zu Minute verändern. Also es muss authentisch sein, und das ist ja auch der Spirit oder die Affinität für gewisse Dinge, die einfach dann auslösen, dass gewisse Sachen einfach erkennbar sind, dass man sagt, okay, ja, das ist ein typischer Bruckner oder was für ein Name auch immer, und vielleicht auch einmal der Doss. Man sagt, dass man mich an der Instrumentation von den Farben gut erkennen kann. Ja, das ist für mich jetzt, mit dem kann ich gut umgehen.
Bist du dann auch manchmal dabei, wenn deine Werke aufgeführt werden?
Oh ja.
Und wie geht's dir da? Also ich stelle mir das vor, du hast ja ein Bild im Kopf und du hörst die Musik, und was ist, wenn die das ganz anders interpretieren? Wie geht man denn damit um?
Ja, also es gibt natürlich auch die Chance, dass man ein Stück selber aufführt, also dass man es selber leitet. Dann gibt's natürlich auch immer wieder Erlebnisse, wo man sich denkt, wow, das ist also überraschend gut. Besser, als man sich's vielleicht gewünscht hätte, mit neuen Ideen, anderen Ideen, und dann nimmt man das auch an. Und dann gibt's natürlich auch Erlebnisse, wo man sich dann vielleicht so langsam wieder aus dem Konzert schlecht, dass man ja keinen erkennt. Also, ja, aber das ist, mein Gott, jeder versucht einfach das Beste zu geben. Und ich denke einfach, es ist ein Medium, also gerade im Amateurbereich ist das Musikmachen einfach ein Medium, um einfach Leute zusammenzubringen. Und das kann halt einmal auch sein, dass die Qualität nicht immer so fantastisch ist. Aber auch das ist was, das gehört dazu.
Musik verbindet, und ich glaube, das sollte auch im Fokus sein.
Absolut. Also ich würde Musik nie isoliert als eine Art Religion sehen, sondern es ist einfach ein Mittel zum Zweck. Es ist dazu da, um einfach die Menschen zu bereichern, in was für einer Ebene auch immer.
Du unterrichtest auch, hast du gesagt. Wo unterrichtest du und wen unterrichtest du?
Naja, also ich bin seit 1991 am Oberösterreichischen Landesmusikschulwerk, und das mit voller Begeisterung, weil ich hier Bedingungen gefunden habe, einfach meine Art und Weise der Arbeit so auszuleben, mit sehr viel Raum, also mit sehr viel Verständnis auch für beginnt bei Stundenverschiebungen bis hin zu Projekte entwickeln. Und ich bin da für die Dirigentenausbildung in Österreich eben als Koordinator zuständig. Ich habe da einfach so circa 15 Kollegen, die mit mir zusammenarbeiten. Und ich war dann 10 Jahre in Wien an der MUG, also habe da auch Dirigieren unterrichtet, und war 6 oder 7 Jahre in Bozen noch am Konservatorium, auch im selben Fach, und bin aber die ganze Zeit über trotzdem in Oberösterreich geblieben, weil ich einfach finde, das ist eines der fantastischsten Systeme, Erziehungssysteme in der Welt.
Wie steht's denn um die jungen Dirigenten? Wie steht's denn um die Szene in Oberösterreich?
Gut, also es ist unglaublich, was wir in der Ausbildung für Zahlen haben. Also wir haben gegenwärtig so um die guten 200 Menschen in der Ausbildung. Das sind, also kann man wirklich sagen, 50-50 Frauenanteil und Männeranteil. Und diese Leute bringen einfach, also während ihrer beruflichen oder familiären Zeit, manche sind auch Berufsmusiker natürlich, bringen es zusammen, dass sie sich einmal in der Woche 3 Stunden in den Saal setzen, in den Unterrichtssaal, und so eine Ausbildung absolvieren über 4 Jahre, und dann auch noch mit Praktika, wo wir zu den Orchestern rausfahren. Und wir haben da 15 Standorte in Oberösterreich mit sehr guten Kollegen, die das auch unterrichten. Und man merkt schon, dass das Niveau allgemein dadurch sehr gewinnt, weil es einfach so ein Win-Win-Situation ist. Und die Musiker profitieren und natürlich auch die Vereine, und das ist ja eine sehr erfreuliche Entwicklung in den letzten 20 Jahren.
Welche Instrumente spielst du noch alle? Du hast ja ein Posaunenstudium absolviert.
Absolviert und aufgehört, erfolgreich aufgehört. Es war einfach dann ein Mittel zum Zweck, weil das Üben natürlich sehr viel Zeit nimmt, und ich habe einfach das Interesse dann trotzdem mehr im Bereich der Komposition und Dirigieren gehabt, wo man auch sehr viel lernen und arbeiten muss, und naturgemäß auch das Klavier als Instrument dann begleitet mich heute auch noch, ja.
Stichwort KI. Unzählige Lieder wurden bereits von der KI generiert, also da ist die Branche ja sehr gefordert. Wie stehst du dazu? Was ist deine Meinung?
Ja, man muss einfach die Welt so sehen, wie sie ist. Es ist einfach ein Zeitgeist, alles zu vereinfachen, einfache Antworten zu finden. Populismus, das passt ganz gut in diese Reihe rein, und das mit der KI macht mir es in der Musik weniger Angst. Also ich denke mal, in der Popularmusik, ja, die Leute werden ein Problem haben, auch in der Tontechnik und vielen anderen Bereichen. Ich mache mir jetzt auf meiner Ebene noch keine großen Sorgen, aber wenn es einmal so ist, dass die Leute lieber sowas haben wollen, ja, man kann es eh nicht ändern. Also ich sehe es einfach schon mit großer Sorge, was mit unserer Welt passiert, aber ja, was soll ich sagen? Also man kann eigentlich ja nur wachsam bleiben und schauen, dass man diese Werte, das beginnt jetzt in der Schule mit Unterricht, das beginnt einfach auch in der Freizeitgestaltung, dass man einfach auch noch irgendwo analog und einfach hautnah irgendwo Sachen erlebt, in die Natur geht, mit Menschen umgeht. Und das, man muss einfach schauen, dass man die Werte hochhält, die einfach wichtig sind.
Du bist ein Vollblutmusiker, wenn ich das so sagen darf. Hast du eine Lieblingsband oder einen Lieblingskünstler, ein Lieblingslied oder ist es einfach die Musik?
Nein, ich habe schon also einen gewissen Musikgeschmack, aber es ist tatsächlich so, also außer volkstümlicher Musik, also sage ich mal, mag ich von der Volksmusik bis hin zum Jazz, Popularmusik, Rock, Pop und natürlich Klassik mag ich so ziemlich alles, ja, was mich anspricht. Also mich spricht nicht alles an, aber natürlich, also ich habe jetzt den John Williams genannt, das ist für mich nach wie vor ein totaler Hero. Aber es gibt da, zum Beispiel, ich mag Dire Straits sehr gerne und diese Art von Country-Musik. Es gibt so viele Sachen, die mich einfach ansprechen. Also ein Lieblingskünstler fällt mir jetzt nicht ein. Also wahrscheinlich nach dem Podcast kommt er mir dann.
Viele machen Musik zum Ausgleich und als Hobby. Du bist immer mit Musik umgeben. Was machst du nebenbei?
Naja, also ich habe doch eine staatliche Anzahl an Kindern, die mich einfach auch noch in der Freizeit fordern. Aber ich gehe sehr gern spazieren, ich gehe sehr gern raus, ich bin einfach gern in der Luft draußen und mag Wasser sehr gerne, ich mag Berge und also mein Ziel ist es schon einfach, wenn es einmal nicht mehr so viel beruflich zu bringen ist, dass ich einfach schon einfach die Welt noch ein bisschen erobere und mir was anschaue. Und ja, für mich ist immer Bewegung und Gehen zum Beispiel auch sehr wichtig. Also ich könnte nicht in einem Zimmer sitzen und den ganzen Tag fernsehen. Also das wird es wahrscheinlich für mich nicht sein.
Lernst du aktuell etwas Neues?
Außer Partituren und die eigenen Stücke weiterzuentwickeln, leider nein. Aber ich habe in Corona einen Japanischkurs bekommen, weil ich auch in Japan hin und wieder arbeite. Wollte einen Spanischkurs machen, weil ich auch in Spanien oft arbeite. Aber das sind so Sachen, die habe ich noch vor mir, genau. Und ja, Tanzen, ein Tanzkurs hätte mich auch interessiert natürlich, weil bin ich ein absolutes Antitalent. Mal schauen.
Hast du noch weitere Vorbilder als John Williams zum Beispiel?
Ja, Vorbild ist immer so eine Sache. Also Menschen, die mich inspirieren, also als Künstler, mein Gott, das war so also ein authentische Menschen. Also authentische Menschen, die es nicht irgendwo sicher als Influencer positionieren und einfach versuchen, irgendwie anderen zu gefallen, wie als zum Beispiel fällt mir ein Komponist, den Abo Pärt, der einfach mich immer sehr beeindruckt hat mit seiner Einfachheit und einfach eine sehr große Intensität auch in seiner Musik ausgestrahlt hat. Und das ja, sind vielleicht auch Leute wie in meinem engeren Kreis, also zum Beispiel der ehemalige Direktor vom Landesmusikschulwerk, der Karl Geraldinger, ist einfach ein Mensch, der mir sehr imponiert hat, wie er es geschafft hat, dieses System zu führen und auch als Familienmensch zu funktionieren. Also es sind nicht immer die großen Namen unbedingt.
Hast du ein Lebensmotto?
Nein, glaube ich nicht, nein.
Wie schaut's mit Social Media aus? Fluch oder Segen?
Ja, es ist doch sehr davon abhängig, wie es einem geht. Also ich merke schon bei mir, wenn ich jetzt so ein bisschen in eine depressive Phase reinfalle, dass ich dann einfach mehr am Handy bin und dann auch tatsächlich so ein bisschen in die Social-Media-Welt reinsurfe, aber ich merke dann auch gleichzeitig, wie es meinem Magen nicht gut tut, wie man einfach dann einfach von einem ins andere kommt. Und im Prinzip, ja, ist es für mich eigentlich insofern ein Fluch, weil man einfach das Leben verpasst. Auf der anderen Seite kriege ich auch sehr viele Auftragsanfragen oder Einladungen über Social Media und so gesehen ist ja so, wie man halt damit umgeht. Ja, so wie.
Ja, wenn du sagst, du bist in Japan und in Spanien, dass du irgendwie dann trotzdem die Kontakte hältst.
Zum Beispiel, genau, also es ist eine Kommunikationsplattform, genau. Also es ist kein Spiegel, würde ich sagen. Und viele Menschen, glaube ich, benutzen das auch als Spiegel.
Würdest du, wenn du jetzt so zurückblickst, sagen, du hast schon alle Konzertsäle und alles erreicht, auf welche Bühnen du stehen wolltest? Oder gibt es noch so, wo du sagst, da möchte ich noch hin?
Nein, also ich bin nicht annähernd auf allen Konzertbühnen gestanden und das ist auch nicht mein Ziel. Meine Stücke, also die waren so ziemlich auf allen Bühnen. Also das ist interessant, aber da habe ich keinen Einfluss drauf. Das geht einfach von selbst. Na, also ich habe da keine Ziele in dem Sinn. Also ich mag einfach ein ruhiges, gemütliches Leben haben und bin aus dieser Phase draußen, wo ich so vom Ehrgeiz irgendwo getrieben werde, einfach noch so große Ziele zu haben.
Was hören wir von dir als nächstes? Was kommt raus? Kannst du uns was verraten?
Also ich arbeite jetzt tatsächlich gerade für das Stück für die Bruckner Festeröffnung. Das nächste sind dann Aufträge, ich glaube aus Deutschland, 2, 3 Aufträge. Ich bin jetzt gerade dabei, also meine Messe, die wir vor einem Monat aufgenommen haben, ein bisschen zu mixen. Also ich habe da jetzt den First Cut bekommen von meinem Toningenieur. Das werde ich mir heute und morgen ein bisschen reinziehen und noch die Kommentare dazu schreiben, was wir noch ändern. Und na, sonst habe ich eigentlich jetzt nicht wirklich viel, aber das reicht mir eh.
Zum Abschluss, Thomas, was wünschst du dir beruflich wie privat für deine Zukunft?
Es ist so wie in der Musik, es ist einfach Harmonie. Und ja, es ist einfach ein bisschen abgelutscht, aber ich glaube, alles, was Unruhe erzeugt, in was für ein Auftrag immer, das möchte ich vermeiden.
Thomas Doss, danke für das Interview und alles Gute.
Danke für die Einladung. Danke.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.